stell dir einfach vor, so ein Wasserball. Und ich stelle mir immer vor, so, dass die Menschheit einfach, ne, geht an den Strand und hat halt diese Wasserbälle. Und geht halt dann einfach ins Wasser und drückt diesen Wasserball runter. Dann sage ich immer Pause. Dann sage ich immer so, wofür stehen diese Wasserbälle? Und dann kommen die meisten noch relativ schnell drauf, ne? Das sind irgendwie unterdrückte Emotionen, aber genauso wie Traumen oder Traumata, die man erlebt hat, wie auch immer. Und das Problem ist, die kannst du halt immer ganz lange runterdrücken. Aber was passiert, wenn du so einen Wasserball runterdrückst? Wenn ich jetzt sozusagen, genau, irgendwann würde der hochkommen. Aber kommt er dann so hoch, wie du es gerne hättest? Naja, also wenn du dir das jetzt vorstellst, ne, eine Milliarde Menschen im Wasser und die drücken halt runter. Der eine Ball kommt hoch, knallt ihn vielleicht selbst an die Nase oder den Nachbarn den Kopf. Also es ist einfach, ne, dein Umfeld wird einfach komplett beschossen. Und sowas kommt natürlich meistens dann hoch, wenn du keine Lust darauf hast.
Aber ich habe das Gefühl, da kommt in den nächsten Jahren richtig was und das ist super wertvoll. Aber es ist gerade so noch nicht bereit. Also die meisten sind irgendwie noch nicht bereit für das Thema, so mein Eindruck.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schnell, einfach, gesund. Und hallo, lieber Manuel, schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Moin.
Moin. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Auf dieses Interview habe ich mich jetzt auch schon länger gefreut und bin mal gespannt, was du so erzählst. Für alle, die dich noch nicht kennen, Manuel, wie würdest du erzählen und erklären, was du so machst?
Ja, ich würde einmal sagen, ich bin Lehrtrainer für Persönlichkeitsentwicklung. Das bedeutet, dass ich entweder Seminare gebe, so bei solchen Seminaren, wo du zum Beispiel warst, im Kriegerseminar in der Schanlieb-Akademie, wo ich durch die Kombination von Persönlichkeitsentwicklung und Kampfkunst, wie soll ich sagen, die Leute näher zu sich selbst bringe, ne, sich selbst zu entdecken, ihren inneren Krieger. Andererseits bin ich auch als, ich sag mal, normaler Coach unterwegs und begleite Unternehmer dabei, gesund zu werden, aber auf ganzer Palette. Das heißt, einerseits mit blockierenden Glaubenssätzen umzugehen, andererseits halt auch irgendwie ähnlich wie du im Rahmen so Ernährung ein bisschen umzustellen, halt zu gucken, wie man ganzheitlich durch Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Resilienzschulung im Grunde genommen, ja, besser performen kann, aber auch gleichzeitig wieder die Ruhe zu finden und ein Gleichgewicht herzustellen. Jetzt mal so ganz kurz.
Schon ein relativ breites Sortiment, was du da hast. Also klingt interessant. Klingt doch so, als wäre jeder Tag und jedes Coaching ein bisschen anders, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich habe jetzt die letzten Jahre, was hatte sich tatsächlich damals so ergeben, dass ich ganz viele Frauen bei mir im Coaching hatte, die, also da ging es gar nicht um so dieses Ganzheitliche, obwohl es irgendwie immer ein Teil war, oder ging es ganz viel um Missbrauch tatsächlich. Also da waren Frauen bei mir, die tatsächlich Missbrauch erlebt haben. Dann ging es darum, aus diesem, ja, in Anführungsstrichen halt ein Trauma, wie auch immer, ne, aus diesen Herausforderungen halt einfach wieder Kraft zu ziehen und gestärkt wieder in die Zukunft zu sehen. Also, und hat dann oft darin geendet, dass sie auf einmal wieder eine glückliche Beziehung führen konnten, in allen Bereichen, also dass sie Vertrauen gefasst haben, auch der Bereich Sexualität wieder ausgelebt werden konnte. Und sie halt einfach wieder Vertrauen, vor allem die zu sich selbst gefunden haben und dadurch halt wieder offen waren für Beziehung. Und in den letzten, ja, es ist dann so gewesen, dass dann Unternehmer zu mir gekommen sind, die dann im Familienkontext, also da waren erfolgreiche Unternehmer, waren dann aber manchmal in der Beziehung, ja, keine Ahnung, haben so ihre Rolle wieder gesucht, ne? Rolle im Sinne von Männlichkeit. Also sie haben sich dann wiedergefunden, eine Rolle des Versorgers, aber dann war irgendwie die Rolle des Ehemanns irgendwie nicht mehr so, manchmal auch des Vaters. Und dabei habe ich die dann begleitet. Und dann ging es halt tatsächlich um, ja, oft so blockierende Verhaltensmuster, die aufgedeckt worden sind. Ging aber auch manchmal einfach darum, einen Raum zu geben, sich selbst mal zu reflektieren. Weil gerade Unternehmer haben ja oft den Bereich, dass sie halt irgendwie, sage ich jetzt mal, als Geschäftsführer irgendwie weit oben im Unternehmen sind und nicht immer, sage ich jetzt mal, im gewissen Sinne ehrliche Sparringspartner haben. Und ja, das war dann auch meine Rolle. Und dann ging es dann halt von Breathwork bis manchmal Meditation, Ernährung, Schlafgewohnheiten, Achtsamkeit, ja, also ein Riesen, ja, ich sag mal so ein Riesenpaket, ne?
Ja.
Und es klingt jetzt auch so, als hättest du viele, viele mögliche Methoden einfach auf dem Kasten, mit denen du arbeiten kannst. Und ich habe dich ja nicht nur als Lehrtrainer kennengelernt, sondern auch, bist ja auch Qigong-Meister, oder? Nee.
Ja, also
Tai Chi.
Genau, also Tai Chi und Qigong Trainer, ich immer gerne. Ne? Dennis sagt immer gerne, ich bin der Meister, aber Meister immer, da sind meine eigenen Ansprüche ein bisschen hoch, aber wenn man von der Definition in den Kampfkünsten geht, dass man eine Technik mindestens 10.000 Mal ausgeführt haben soll, dann könnte man von Meisterschaft sprechen. Also, ja, ich bin so, als ich seit 2004 unterrichte ich halt Tai Chi, zwar auch nicht immer durchstehend, jetzt zurzeit tatsächlich nur im Rahmen von den Kriegerseminaren und Online-Kursen, genauso wie das Qigong. Und da habe ich dann, keine Ahnung, 2010 Qigong tatsächlich auch in Shanghai, bei der Chinese Health Qigong Association Prüfung abgelegt, so, zum Schiedsrichter und auch, ich habe sogar Wettkämpfe mitgemacht.
Ist da Hauptzeichnung?
Ja, aber das ist, also die chinesischen Wettkämpfe sind ja immer alles schön, aber musste ich natürlich vorstellen, da habe ich den zweiten Platz gemacht und da gab es halt viele zweite Plätze, ein, zwei erste Plätze und das ist halt einfach, da geht es halt eher darum, ne, dieses Kulturgut in die Welt zu tragen, als wirklich in den Wettkampf zu gehen.
Hm. Du hast ja ganz früher mal, ich glaube, in der IT gearbeitet, ne?
Ja, tatsächlich.
Wie hat sich das ergeben zu dem, was du heute machst? Das ist ja schon anders.
Naja, du musst dir vorstellen, ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich tatsächlich Volkswirtschaftslehre zu studiert. Weil ich einfach keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Ich habe mein Abi gemacht und das war immer so mein Ziel. Danach hatte ich so eine, ich nenne das immer Ziellehre, Ziel erreicht und keine Ahnung mehr, was ich mit meinem Leben machen sollte. Habe dann meinen Zivildienst gemacht, habe viel Kampfkunst trainiert und dann kam mein bester Freund, ich schreibe mich in die Uni ein. So, okay. Und da ich so, okay, was machst du? Ja, Politik ist ein bisschen hart, Mathe könnte schwer werden. Weil machst du Wirtschaft, da kannst du immer einen Job finden. So halt war das bei mir und dann habe ich mich für Volkswirtschaftslehre eingeschrieben und das war richtig beschissen. War nicht so schön, weil es einfach nicht unbedingt meinem Interesse entsprach. Und dann habe ich mir irgendwann tatsächlich nach vier Semestern die Frage gestellt, was würde ich denn gerne machen wollen, wenn ich jetzt wüsste, dass ich morgen überfahren werde vom LKW. So, ne? Was wäre das, was ich jetzt bereuen würde? Und dann kam halt Chinesisch und Japanisch dazu. Deswegen habe ich dann Sinologie studiert. Und während des Sinologiestudiums habe ich halt eine Tai-Chi-Schule aufgemacht. Und habe dann durch einen Zufall, durch eine Kommilitonin, irgendwann im IT-Support angefangen zu arbeiten. Für Engel und Völkers tatsächlich. Das war ganz interessant. Also die haben eine firmeninterne Software gehabt, die habe ich dann supportet. Im First und Second Level. Und habe dann aber nebenbei eine Tai-Chi-Schule gehabt. Und einer meiner, also ich hatte dann irgendwann eine Anfrage für ein Privattraining, konnte aber, damals hatte ich glaube ich keine Räume, weiß ich nicht mehr genau, war ein Unternehmensberater. Und als ich dann mein Sinologiestudium abgeschlossen habe, habe ich ihn angeschrieben, also so, ey, wie sieht das aus, wenn du mit Unternehmen zu tun hast, die mit China irgendwie in Kontakt sind, sag mir mal gerne Bescheid. So, und dann habe ich ihn das mal weitergeleitet. Als ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich irgendwie so ein halbes Jahr da irgendwie rumgedümpelt mit irgendwelchen Jobs, die ja meistens nicht so richtig funktioniert hatten. Und dann hat er mich angeschrieben und meinte so, ey, hast nicht Bock, irgendwie SAP zu machen? Ja, und dann dachte ich so, naja, okay. Damals wusste ich noch nicht, dass SAP Scheiß aufs Privatleben heißt.
Immer erreichbar, Tag und Nacht.
Nein, ach, das geht. Also ist eigentlich auch nicht so schlimm. Aber dann habe ich tatsächlich angefangen als SAP-Berater. Das habe ich tatsächlich über 10 Jahre gemacht. Einkaufsprozessoptimierung. Habe aber tatsächlich währenddessen dann halt damals Dennis kennengelernt, Dennis Schanweber. Und habe dann in der DSA, Dennis Schanweber Akademie fast, obwohl ich habe jede Ausbildung dort gemacht, die es gab. Und dann halt noch andere Sachen. Also ja, und dann nur diese NLP-Ausbildung, ne? NLP Practitioner, Master, also Neuroresonanz Practitioner. Wingwave habe ich damals noch in seiner Masterausbildung mitgemacht. Dann habe ich aber auch M-Trace bei Dick Eilert gelernt, wo ich dann auch Lehrtrainer war. Bis Ende letzten Monats. Und Hypnose habe ich dann auch bei Alexander Hartmann gelernt und ja, verschiedene Sachen und eigentlich, also Persönlichkeitsentwicklung ist halt einfach etwas, was mich schon immer interessiert hat und deswegen habe ich da, glaube ich, auch einen großen Fundus, den ich immer nutzen kann für meine Klienten. Cool.
Wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit, Lebensenergie und persönliche Weiterentwicklung interessierst, dann profitierst du wahrscheinlich auch von unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Bei der Anmeldung zu unserem kostenfreien Newsletter erhältst du Zugriff auf nützliche Informationen mit einem Wert von über 400 Euro. Du erhältst E-Books wie das Neurodermitis-Protokoll, das Abnehmprotokoll oder 101 schnelle und einfache Gesundheitstipps. Du erhältst außerdem Zugriff auf fast 30 Videokurse zu verschiedenen Themen wie Arthrose, Nährstoffe, Allergien oder Immunsystemregulation. Und zusätzlich versenden wir wöchentlich nützliche, exklusive Gesundheitstipps und Angebote direkt an dein E-Mail-Fach. Über 10.000 Menschen nutzen unseren Mitgliederbereich schon, und wenn du auch ein Teil davon sein möchtest, dann trage dich jetzt unter dem Link in den Shownotes ein oder unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter. Und weiter geht's mit der Episode.
Wie denkst denn du, also ich finde es erstmal mega interessant, immer zu hören, wie jemand aus einem, ich sag mal, klassischen Leben sich dann sein eigenes Ding aufbaut und sich überlegt, was will ich eigentlich noch? Und die Schritte geht, da geht mein Herz immer so auf, weil ich denke, den Mut haben halt nicht alle. Ich wünschte, den Mut hätten halt alle, weil wir dann viel mehr glücklichere und erfüllte Menschen einfach auf der Erde hätten. Oder Menschen, die ihre Fähigkeiten mehr zu dem einsetzen könnten, was sie eigentlich, wofür sie eigentlich gemacht sind. Wie bei dir zum Beispiel noch. Wenn man sich einmal richtig schöne Stunde von dir quälen lässt beim Tai Chi und deine Oberschenkel brennen und der Manuel steht vorne und sagt, okay, noch 5 Minuten, Spaß. das ist einfach schön, Menschen dabei zu beobachten. So, und hast du ja auch mal länger in China, ne?
Ja.
Wie denkst du an die Zeit zurück? Welche Rolle hat es gespielt? Und hast du da vielleicht auch was mitgenommen? Weil die Kultur ist anders, der Lifestyle ist anders. Hast du da irgendwie was für dich mitgenommen, was du immer noch lebst? Wenn du die Frage verstehst.
Ja, also was mir gerade so prompt in den Gedanken ist, so, dass ich in China Deutscher war, als so hätte ich es jemals gedacht hätte. Also es fing an zum Beispiel, also das nennt sich in China gibt's nicht dieses klassische so in der Schlange stehen. Wenn du dich dann irgendwie in der Schlange stellst, dann fangen sie halt mal an, sich vorzudrängeln. Dann merkst du auf einmal, wie deutsch man dann doch ist. Und sagst so, nein, ich habe mich jetzt hier angestellt und jetzt bin ich zuerst. Das ist sowas, was mir sozusagen einerseits zuerst einfällt, so dass man das halt selbst von sich gar nicht gedacht hat, ne? Wie gut man eigentlich integriert ist, also auch in den Kulturen und Sitten. Aber okay, ich bin hier ja auch aufgewachsen. Nee, also was ich aus China mitnehme, ist tatsächlich, dass ich früher dachte ich, in China sind halt alles immer die ganzen großen Meister und alles ist so mystisch, ne? So wie man sich das im Fernsehen vorstellt. Man geht morgens um 5 Uhr in den Park und die Blätter fallen runter.
Genau, so stellt noch mich vor.
Ja, und du siehst halt irgend so einen langhaarigen Kung-Fu-Meister, der dann Tai Chi macht und in einer Grazie und Perfektion, wo du denkst, oh mein Gott. Naja, und dann bin ich dann um 5 Uhr in die Parks gegangen und es war ein bisschen anders. Also im Park war es unglaublich laut, dann hattest du Leute, die getanzt haben, hattest du Leute, die Kehlkopfgesänge gemacht haben. Und naja, diese ganzen Meister, ja, die hat man nicht offensichtlich gesehen, sage ich jetzt mal. Gibt's durchaus. Aber da gibt's halt auch ganz viele, die einfach, wo man einfach sagen kann, die kochen genauso wie mit Wasser wie in Deutschland. So, und zum Teil würde ich sogar fast sagen, dass ich eigentlich die, also auch wenn ich von Asiaten trainiert wurde, die meistens eher in Deutschland getroffen habe, als in China. Also in China war es halt sehr interessant. Also da sind sehr viel, obwohl es natürlich so innere Kampfkünste sind, sie sehr viel im Außen. Das heißt, du kriegst immer eine Visitenkarte, wo dann halt draufsteht, in welchen Verbänden sie der Vorstand sind und was weiß ich was, ne? Vom Wudang, Shaolin und was weiß ich was. Und dann denkt man halt, man sieht die Karte und denkt, oh Gott, die sind ja unantastbar. So gut sind sie. Ja, und dann, wenn du dann halt mit denen arbeitest, dann denkst du so, okay, ja, die kochen auch nur, was ist denn so gut? So, ne? Also sind jetzt nicht schlecht, aber in der eigenen Vorstellung dachte man, die müssten halt viel, viel krasser sein, so, ne? Als man selbst. Und am Ende hat man halt gesehen, okay, die kochen auch nur mit Wasser und da waren Leute, denen konnte ich überhaupt kein Wasser reichen, sage ich jetzt mal. Aber gab halt auch genügend Leuten, denen konnte ich das Wasser reichen, so, ne? Wo ich dann dachte, so, okay. Irgendwie, also es war halt so, wurde halt alles so ein bisschen zurechtgerückt, sage ich jetzt mal, ne? So, weil normal habe ich mich eher hier gesehen, da die ganzen Chinesen, sage ich jetzt mal. Am Ende gibt's halt Chinesen, die sind schlechter, gibt's Chinesen, die sind besser. Und ja, das ist halt irgendwie schön. Ich habe halt hier auch in Deutschland habe ich ja auch meine Qigong-Lehrerin, Fei Jiao. Die ist halt auch ziemlich krass. Also auch ihre ganze Familie, da sind ganze Shaolin-Leute hingegangen, so ja, die unterrichtet in Deutschland. Dann habe ich einen, jemanden, mit dem ich mich auch immer austausche, auch mein Breathwork-Ausbilder, Volker Schmitz. Der wurde von auch von Fei Jiao und ihrem Ex-Mann ausgebildet, Ye Ankang. Deutscher, und ich würde mal sagen, der ist schon ziemlich krass, also auch im Vergleich zu vielen Chinesen, ne? Also, und ich glaube halt tatsächlich, dass durch die Kulturrevolution die wirklich krassen Leute auch alle geflohen sind. Hm.
Ja. Wie würdest du, also bei Tai Chi und Qigong steckt in beiden irgendwo Qi drin, so die Lebensenergie. Wie sind denn die Unterschiede einmal? Und siehst du das mehr als Kampfkunst? Siehst du das mehr als Tanz, als Flow, als mit sich selber sprechen? Wie siehst du das?
Also im Deutschen denkt man, das ist beides mit Qi. Stimmt aber nicht. Also Tai Chi, also das heißt ja eigentlich Tai Chi Tuan. Also Tai Chi ist sozusagen das Wirkprinzip. Also du musst dir vorstellen, dass im Daoismus sagt man sozusagen, es gab erst das Nichts, das ist das Wu Ji. So dieser Kreis, ne? Wenn du oft so manchmal so Zen siehst, dann siehst du ja oft einfach, dass so ein Kreis gezeichnet ist. Und im Grunde genommen der Moment, wo sich Extreme bilden, also oben, unten, ne? Hinten, vorne. Ja, das ist beim Tai Chi, man fängt an, hebt die Arme, das ist sozusagen Wu Ji. Also obwohl, nee, wenn man steht, ist es Wu Ji, weil noch nichts passiert ist. Aber in dem Moment, wo ich die Arme hebe, habe ich eine Richtung nach oben und eine nach unten. Und dadurch separiere ich, sagt man, sozusagen Yin und Yang. Und das ist Tai Chi. Tai Chi ist sozusagen die Mutter von Yin und Yang. Und Tai Chi wird auch als der höchste Dachfürst, sozusagen das Ultimative genannt. Und Quan ist die Faust, also steht für den Kampfstil. Und deswegen ist Tai Chi Quan, also einfach, oder Tai Chi, wie das in Deutschland so genannt wird, eigentlich sozusagen die Kampfkunst, das höchste Wirkprinzip verkörpert. Und das ist deswegen so genannt, weil man früher die Leute, die das wirklich gekonnt haben, die waren sozusagen unantastbar. Die konnten halt die Leute mit ihrer eigenen Energie so außer Gefecht setzen, ohne wirklich jemanden schwer zu verletzen. Also wenn sie es gewollt hätten, hätten sie es auch tun können, aber sie haben halt immer die Energie des Gegners genutzt und ja, haben halt sozusagen das Prinzip des Dao einfach in der Kampfkunst umgesetzt. Und das war halt, das ist halt auch die Art, wie ich Tai Chi praktiziere. Für mich ist Tai Chi halt kein Tanz. Für mich ist Tai Chi hat drei Aspekte. Bewegte Meditation, Kampfkunst und Gesunderhaltung. Und Qigong, ja, da hat man wirklich Qi drin, ne? Die Energie. Ne? Also Qi ist ja sozusagen die Lebensenergie. Die Chinesen nennen zum Beispiel den Himmel Tianqi. Ja, also das, oder Tianqi ist das Wetter, ne? Also das Qi des Himmels. Na, oder wenn man sauer wird, Fa Qi oder Fa Hua ist im Grunde, ne, dass man Feuer verteilt, ne, oder Sheng Qi, genau, Sheng Qi, das Qi gebären sozusagen, das ist dann, wenn man wütend wird, na, das bezogen. Deswegen ist Qi sozusagen das Element, was für Energie generell beschrieben wird. Und Qigong heißt nichts anderes als Energiearbeit. Und da im Qigong ist es aber so, dass man sozusagen den rein, sage ich jetzt mal, medizinischen Aspekt hat. Dass man versucht, sich gesund zu erhalten und hat nicht unbedingt Kampfkunstbezüge. Und durch Tai Chi sind sozusagen Elemente aus dem aus der chinesischen Medizin sozusagen mit reingekommen in die Kampfkunst. Also Qigong. Also Tai Chi ist Qigong, aber Qigong ist nicht gleich Tai Chi.
Okay.
Verständlich,
ja.
Oder?
Ja. Und natürlich verhaut man das immer. Und natürlich habe ich mich auch in dieses Verknäpfchen gesetzt. Sehr schön. Aber ich denke, das war eine schöne Erfahrung. Das Seminar ging ja 6 Tage. Und das haben wir jetzt auch beim Trainer nochmal gemacht. Und es ist auf der einen Seite echt ungewohnt und sehr anstrengend. Auf der anderen Seite sehr schön, weil man wirklich spürt, dass da was in Wartung kommt. Aber auf eine sehr schöne und sanfte Art und Weise wird man da energetisiert. Und da kann man auch ein bisschen, oder konnte ich zumindest ein bisschen nachvollziehen, wenn es heißt, Gesunderhaltung. Aber warum da viele, die das praktizieren, über Jahre, Jahrzehnte einfach viel, viel jünger aussehen, als sie tatsächlich sind. Ja. Aber es ist schön.
Siehst du die, also du, dass du diese zwei Lehren Tai Chi und Qigong machst, integrierst du das in deine Coachings oder ist es losgelöst? Wie ist das in deinem Alltag?
Also das ist immer, sage ich jetzt mal, abhängig. Ne? Also ich muss gerade zur Zeit ist es so, dass ich gar nicht so viel Tai Chi und Qigong mehr, also tatsächlich aktiv praktiziere. Ich mache Atmung und ich mache zurzeit sehr viel eher körperliche Übungen, weil ich da gerade ein bisschen mehr Lust drauf habe. Qigong mache ich auch und Tai Chi auch, aber tatsächlich nicht mehr so krass, wie ich es mal, also so eine Weile habe ich ja jeden Tag Stunden trainiert, sage ich jetzt mal. Zurzeit habe ich einfach meinen Fokus auf ein paar anderen Sachen. Oh, Mobility, funktionelle Geschichten. Ja. Aber ich mache jeden Tag eigentlich irgendwelche Bewegungen, Kampfkunst und verschiedene Sachen. Also es ist halt, ich meine, ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Kampfkunstbereich tätig. So. Also es ist halt dann, irgendwann ist es drin. Also, ne? Natürlich als Tai Chi-Meister oder Qigong-Meister solltest du natürlich jeden Tag trainieren. Hängt immer so auf jeden Fall. Aber es gibt immer so mal so Phasen. Es kann dann mal so Phasen sein, wo ich ein, zwei, manchmal auch drei Monate nicht trainiere und dann haue ich dann dafür wieder mehr rein. Aber ich habe mich frei gemacht von diesen Ansprüchen. Also früher war es für mich so, dass ich immer jeden Tag sehr viel trainieren müsste, aber ich trainiere jeden Tag schon, aber wenn ich dann so anderthalb Stunden trainiert habe, dann sage ich, okay, dann brauche ich auch irgendwann mal noch Energie für was anderes.
Also die früher auch, hast du dich deutlich mehr selbst diszipliniert, so gesehen. So, das muss so sein, das muss ich so machen und das machst du mehr so intuitiv, oder du gerade Lust hast, oder?
Ja, also früher habe ich es aber auch viel mehr gemacht, weil das muss ja so sein. So ist ja ein Tai-Chi-Meister. So benimmt sich ja ein Qigong-Meister. So benimmt sich ja das, also so ein Image, was man davon hat. Und das Schöne ist, wenn du dir das halt anguckst, ne? Also die ganzen Meister und sowas, dann erzählen sie dir halt immer, dass sie jeden Tag 8 Stunden trainieren. Naja, kann man halt so erzählen. Ne? So, ich glaube es tatsächlich nicht. Und das ist halt einfach immer so, dass so das Ding. Und deswegen erzähle ich es halt einfach auch. Weil das ist mir im Grunde genommen egal, ob dann jemand sagt, oh Gott, dann bist du ja vielleicht gar kein Tai-Chi-Meister oder kein Qigong-Meister. Ja, das ist ja der Stempel, der mir aufgedrückt wird, den ich gehe ja nicht raus und sage, ich bin Tai-Chi-Meister. Ich bin Lehrer und das, was ich kann, das kann ich sehr gut. Und das vermittle ich den Leuten halt. Und wie gesagt, halt, das sind halt auch immer Sachen, die ich den Leuten halt beibringe, je nachdem, ob es gerade passt. Wenn ich jemanden habe, einen gestressten Manager, dann kann es sein, wenn ich ihm eine Tai-Chi-Form beibringe, dann sagt er so, Alter Schwede, das dauert mir viel zu lange. Dann sage ich, okay, machen wir ein bisschen Qigong oder ein bisschen Breathwork, um runterzufahren. Andere sagen, ey, das ist zwar, dauert zwar lange, aber das fasziniert mich, weil da irgendwie ein Kampfkunstaspekt ist, dann kann ich das da halt reinbringen.
Also. Das Unternehmercoaching, hat es dich gefunden oder hast du das aktuell aktiv besucht? Jetzt sich das ergeben?
Ich würde sagen, das hat mich irgendwie so ein bisschen gefunden. Also ein bisschen ist es so, also beim Train the Trainer tatsächlich damals noch mit den Scham, also mit Dennis und da hatte ich ja noch mit ein paar Leuten auch gesprochen, so haben wir das sozusagen so ein bisschen noch gebaut. Aber eigentlich hatte ich das da schon. Und das war halt ganz interessant. Also es hat sich dann einfach nur noch bestätigt, wie man die Sachen halt macht. Und also im Grunde genommen sind halt Leute zu mir gekommen. Das ist halt interessant. Also je nach Lebensabschnitt, sage ich jetzt mal, es ist ja meistens so, dass Leute zu dir kommen mit ähnlichen Themen, wie du selbst hast. Im gewissen Kontext. Mhm. Und bei mir war es ja auch einfach so, dass ich mich ja auch in meiner Rolle erstmal wiederfinden musste. Und gerade so Thema irgendwie mit Männlichkeit, mit seine Rolle finden, ne? Nicht nur irgendwie der Versorger sein in der Familie und verschiedene Sachen, sind halt Ähnlichkeiten. Also war jetzt nicht nur so, aber bei mir war es halt einfach so, dass ich mich irgendwann in dieser Rolle einfach gar nicht mehr gefunden habe und dann deswegen mich auch von meiner Frau getrennt habe. Aber das ist dann halt interessant, dass solche Energien dann halt auch einfach in der Feld kommen und dann in ähnlichen Thematiken hatte. Ne? Wobei ich jetzt natürlich auch nicht immer sage, ey, du trenn dich von deiner Frau oder sowas, sondern Priorität ist natürlich immer zu gucken, dass sie glücklich werden, ne? Und dann je nachdem. Und es ist halt cool, wenn sie ihre Beziehung irgendwie wieder auf die Kette kriegen. Genauso wie wenn sie dann irgendwann vielleicht sagen, okay, ist das nicht das Richtige für mich, so, ne? Gibt's halt genauso. Aber das ist halt auch etwas, wo ich einen Teufel tun werde, irgendjemandem einen Rat zu geben, sondern einfach, das kommt halt beim Coaching immer selbst raus. Also, das kommt ja einem selbst.
Ja, als Coach geben wir eigentlich auch nur Hinweise oder Tipps an die Person, muss dann selber, das ist ein Unterschied zum Berater oder, ich glaube, ein Coach gibt nur Impulse. Mehr darf er gar nicht. Und ich hatte gestern Ratschläge noch einen Coaching.
Ha? Ratschläge sind auch Schläge.
Dann manchmal. Aber meistens kommen die Leute von alleine drauf, wenn man ein paar Fragen stellt und man drüber redet. Ich hatte gestern den Fall mit einem jungen Mann, der als Lackierer bei einem großen Automobilhersteller arbeitet in 3-Schicht-System und die Leute schicken mir vorher immer ihre Blutanalysen und alles, ne? Oder Hormonwerte und ich gucke da drüber und dann rede ich mit den Leuten und allein schon ohne mit dem drüber zu reden, nur von dem, was ich von dem, was er mir vorab geschickt hat, habe ich genau gesehen, dass der einfach im falschen Job ist. Das sieht man manchmal, so bestimmte Muster, bestimmte Profile und der ist dann nach 5 Minuten Coaching auch eigentlich von alleine draufgekommen, aber manchmal gibt es halt die Situation, okay, die Leute wissen es, wir halten ihnen einfach den Spiegel hin. Und das ist dann ganz interessant, ohne dass ich gesagt habe, so, Digga, du musst jetzt aus deinem Job raus, ne? Also, hat halt auch eine Frau und Kinder und ein Haus abzubezahlen, aber ich fand jetzt interessant, dass, weil das gerade ist eine Frage war. Was denn am Anfang mal gesagt, dass du auch recht viel in der Vergangenheit und noch jetzt mit Trauma arbeitest. Und da würde ich jetzt gerne mal nachhaken. Ich habe mich jetzt dieses Jahr privat viel mit Trauma beschäftigt, aber noch nicht so, dass wir damit rausgehen. Wie ist denn so dein Gefühl mit Trauma? Also mein Eindruck ist, in den USA ist man auch schon ein paar Jahre weiter und da redet gefühlt jeder über Trauma. Und hier in Deutschland, obwohl es ein Riesenthema ist, das super, super viele Leute beschäftigt oder betrifft, das ist noch nicht so, dass man da noch nicht so drüber redet. Also gefühlt braucht es noch ein paar Jahre, um wirklich, obwohl es eigentlich super verbreitet ist. Wie denkst denn du da?
Also ich muss natürlich einerseits sagen, ne, ich bin kein Heilpraktiker, kennst du? Ja, ich bearbeite kein Trauma. Ne? Ja. Aber es ist halt, es passiert natürlich sehr häufig, dass Menschen durch verschiedene Erfahrungen einfach traumatisiert sind. So, und ich glaube, die Traumatisierung beginnt halt manchmal nicht nur in der Situation, die jemand erlebt hat, sondern in dem Moment, wo du selbst entscheidest, das vielleicht irgendwie für dich zu behalten, irgendwie dir keine Hilfe zu nehmen und das sozusagen entweder verdrängst oder runterschluckst. Und das Problem ist halt, dass man, ich weiß nicht, ob das sogar eine Geschlechterrolle ist ein bisschen, aber wir haben ja manchmal so dieses Bild von irgendwie entweder der starke Mann, aber auch Frauen natürlich, gerade so, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Karrierefrauen, die halt sehr stark nach außen wirken, dass die halt auch keine Schwäche zulassen wollen. Die dann im Grunde genommen im gewissen Sinne, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, aber so einen gewissen männlichen Part einfach übernehmen. Ne? Sie gehen komplett in den Wettkampf mit den Männern und sind halt komplett raus und haben dann halt, übernehmen dann im Grunde genommen im gewissen Sinne, also nur aus meiner subjektiven Brille, so ein bisschen diese Männerrolle und sind dann halt sehr hart. Ja, dann sind dann, zeigen halt, also haben so oft diesen Drang von, ich muss es allen beweisen, ne? Ich bin sehr gut. Aber dann halt, wenn es ums Innere geht, dann drücken sie es weg. Und ich beschreibe das oft im Coaching so, dass ich sage, dass die Welt eigentlich kennst du noch diese Nivea-Wasserbälle? So aufblasbare, das sind so blaue Bälle gewesen. Okay, das ist meine Generation vielleicht. Stell dir einfach vor, so ein Wasserball. Und ich stelle mir mal vor, so, dass die Menschheit einfach, ne, geht an den Strand und hat halt diese Wasserbälle. Und geht halt dann einfach ins Wasser und drückt diesen Wasserball runter. Dann sage ich mal Pause. Dann sage ich mal so, wofür stehen diese Wasserbälle? Und dann kommen die meisten noch relativ schnell drauf. Ne? Das sind irgendwie unterdrückte Emotionen, aber genauso wie Traumen oder Traumata, die man erlebt hat, wie auch immer. Und das Problem ist, die kannst du halt immer ganz lange runterdrücken. Aber was passiert, wenn du so einen Wasserball runterdrückst? Wenn ich jetzt sozusagen, genau, irgendwann würde der hochkommen. Aber kommt er dann so hoch, wie du es gerne hättest?
Meistens geht es ins Gesicht.
Naja, also wenn du dir das jetzt vorstellst, ne, eine Milliarde Menschen im Wasser und die drücken halt runter. Der eine Ball kommt hoch, knallt ihn vielleicht selbst an die Nase oder den Nachbarn den Kopf. Also es ist einfach, ne, dein Umfeld wird einfach komplett beschossen. Und sowas kommt natürlich meistens dann hoch, wenn du keine Lust darauf hast. Nennt man in der Psychologie auch so eine Art Schatteneffekt einfach, ne? Wenn Themen, die du wegdrückst, dann einfach hochkommen. Und und das versuche ich den Leuten halt klarzumachen. Und das ist halt dann auch, na, also natürlich auch in Zusammenarbeit mit Psychologen und verschiedenen Institutionen kann man das natürlich auch immer machen und sollte man dann halt auch. Aber was halt wichtig ist, man sollte hingucken. Und oft ist es so, dass man sich das so verdrängt und so ein Bild von sich aufbaut, von dem Starken oder der Starken. Und auch als Coach bist du davon nicht gefeit. Dass das dann irgendwann hochkommt und nicht überrannt. Und das ist halt eine Sache, die echt relativ schwierig ist. Und ich glaube jetzt tatsächlich, in meiner Generation wurde über sowas nicht wirklich geredet. ne, so Traumeln und was. Ich merke das aber gerade jetzt bei meiner Tochter, die ist jetzt 12, die erzählt ständig, dass sie traumatisiert ist.
Okay.
So, also glaube ich, dass es da sozusagen einfach in eine andere Richtung geht, ne? Also dass sie gar nicht wissen, was wirklich ein Traumata ist, aber dass das dann einfach so ja dann wieder zu viel ist, ne? Also in die andere Richtung, also dass sozusagen die Pendel sich wieder vielleicht in die andere Richtung.
Das also ich kann es nicht einstellen. Wie jeder, der Kopfschmerzen hat, jetzt Migräne hat.
Ja, zum Beispiel.
Oder? Zum Beispiel.
Oder wenn du jetzt irgendwie ein bisschen erschöpft bist, dass das heißt, du hast Depression oder Burnout oder sonst was, ne? Also es heißt aber nicht, dass es diese Sachen nicht gibt. Na, also soll jetzt nicht sein, also, die Aussage soll jetzt nicht sein, heißen, dass Leute, die sagen, die haben Depression, dass es irgendwie lächerlich ist. Das meine ich überhaupt nicht.
Nee. Mir war es halt, dass man es inflationär verwendet auf einmal. Und dass die eigentlich Bedeutung verloren geht. Und das ist ja bei Trauma gerade, weiß ich, Komplextrauma, Kindheitstrauma, das sind ja schon reale oder auch transgenerationales Trauma. Wenn wir jetzt sowas mal anfangen, das ist ja real und da und die meisten wissen noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet und wie man das angeht. Und ich finde so, gerade im Komplextrauma ist mal was anderes wie ein Emotionsthema oder ein Glaubenssatzthema, das manchmal doch recht schnell aufgelöst werden kann. Aber ich habe das Gefühl, da kommt in den nächsten Jahren richtig was und das ist super wertvoll, aber es ist gerade so noch nicht bereit. Also die meisten sind irgendwie noch nicht bereit für das Thema, so mein Eindruck.
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass es zum Teil relativ oberflächlich ist, die Welt. Also ich meine, wenn wir jetzt, sagen wir mal einen normalen Job. Ne? Also man geht irgendwo hin und sagt, ey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. So, wenn man dann aber halt anfängt und sagt, ja, ey, mir geht's irgendwie gerade scheiße, ich habe mich gerade daran irgendwie erinnert, weil irgendwie die Situation erinnert mich daran, wie ich als 6-Jähriger eingesperrt worden bin oder irgendwelche Sachen erlebt habe. Ja? Das wollen die Leute ja nicht hören. Weil das ist dann wieder zu viel. So, und deswegen ist das halt einfach so. Und man braucht natürlich auch einen gewissen Vertrauensraum, Sicherheit, um sich da halt irgendwie dementsprechend zu öffnen. Aber ich glaube, das ist halt, dass wir uns zurzeit vielleicht auch generell, ich weiß nicht, ob es noch so eine Nach-Corona-Geschichte ist, irgendwie, ich glaube, schwerer tun, einfach wirklich eine tiefe Verbindung einzugehen, weil wir halt auch mit uns selbst kaum noch eine tiefe Verbindung eingehen. Weil, keine Ahnung, wenn du dir das mal so anguckst, keine Ahnung, du bist mit deinen Freunden unterwegs, wo ich nehme mich nämlich auch nicht aus, ne? Also ganz wichtig, bist mit deinen Freunden irgendwie im Restaurant und dann, oder vielleicht nur mit einem Kollegen triffst dich und dann unterhältst du dich und alles ist cool. Geht der auf Klo? Was machst du als erstes? Was mache ich als erstes? Hol meistens mein Handy raus und als Achtsamkeitstrainer und scroll und guck und welche E-Mail und was weiß ich was, ja? Und die Zeit, sozusagen sich mal aktiv zu langweilen und mit sich selbst zu beschäftigen, wird ja immer weniger durch die ganze Ablenkung, die einfach im Leben herrscht. Und wenn wir abgelenkt werden, dann ist es ja auch noch oft so, dass ja alles so ein bisschen roher wird und ne, also irgendwie Serien, wo irgendwie Gewalt und Sex irgendwie drin steht, die knallen alle nach oben, also wo es irgendwie darum geht, irgendwie sich mal, weiß ich nicht, geistig vielleicht auch ein bisschen Anführungsstrichen jetzt zu bilden oder auch irgendwie mal was auch so viel Gut ein bisschen, ne, zu sehen. Also keine Ahnung, es gibt so eine Serie, Ted Lasso zum Beispiel, auf Apple TV. Super coole Serie, also hat auch so ein bisschen so Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen Coaching-Sachen drin, ist einfach so eine Feel-Good-Serie, wo auch mal ein paar Sachen passieren, die ein bisschen was. Super, kennen kaum Leute. Da sprichst du irgendwie von House of Dragon, wo es über Inzest und irgendwie abgeschlagene Köpfe und was weiß ich was, irgendwie kennt fast jeder. Also es ist ganz interessant, irgendwie so, ne, so dieses
Sehen, ja.
Richtig die Allgemeinheit.
Abgedumpfter. Also, dass wir dann im Alltag irgendwie abgedumpfter sind, weil wir uns mit diesen Extremen dann privat auf einmal beschäftigen. Es geht irgendwie auseinander. Also, was du meinst.
Ja. Und dadurch glaube ich halt, dass solche Sachen auch irgendwie nach hinten fallen, weil wir einerseits durch dieses Abstumpfen, ich meine, ich glaube, dein Gehirn, oder was weiß ich, glaube, aber das Gehirn unterscheidet ja nicht, ne? Also, wenn ich jetzt mir, sage ich immer, ich schaue mir eine Staffel, was ich haus so, nee. Ist, Game of Thrones, meine ich nicht House of Dragon, Game of Thrones zum Beispiel an. Da hast du ja nach einer Staffel so viel Morde und was weiß ich was da gesehen, irgendwie abgeschlachtete Köpfe und also das ist halt auch interessant, ob du dann eigentlich nicht auch in gewissem Sinne eine Art Traumatisierung erlebt hast, weil eigentlich unterscheidet dein Geist ja nicht zwischen Realität und Fernsehen. Das, was dir vorgestellt wird. Oder ich meine, die Leute haben immer mehr Vorlieben, ne? Also so auch gerade so ganz sanftmütige Menschen, die ich kenne, die schauen sich liebend gerne Horrorfilme an. wundern sich dann, dass sie aber ständig Panikattacken haben.
Manchmal ist es zu offensichtlich. Aber auch wegen dieser Oberflächlichkeit, was mir die letzten zwei Wochen mal bewusst geworden. Ist so ein Massenphänomen geworden und seitdem mir das bewusst geworden ist, kriege ich es Kotzen über, wenn ich es lese. Gefühlt jede E-Mail fängt an mit: Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Weißt du, was ich meine? Oder auch in Social Media, wenn ich irgendwo angeschrieben werde oder auf WhatsApp: Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wenn du wissen willst, wie es mir geht, dann frag doch einfach. Aber so dieses: Ich hoffe, dir geht's gut, aber eigentlich will ich nicht fragen, also lass mich in Ruhe. Das ist so ein Massenphänomen geworden und da kriege ich mittlerweile echtes Kotzen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für die Oberflächlichkeit geworden in der Gesellschaft. Ne?
Mhm. Ja, stimmt. Aber da muss ich mich tatsächlich auch meistens schuldig fühlen. Also weil ich, also so schreibe ich tatsächlich auch, fange ich auch meistens an, wenn ich bin. Ist tatsächlich so. Weil ich habe damit angefangen, weil ich ja das Gegenteil erlebt habe, dass einfach eine E-Mail kommt und sagt so: Hallo Manuel, das und das will ich von dir. Ja. Ne, also so, wo gar kein, sage ich jetzt mal, überhaupt gar kein Übergang ist, ne? Mhm. Also für mich ist es halt so, wenn ich das sage, irgendwie, ich hoffe, es geht dir gut, dann hoffe ich es halt auch, ne? Und denke ich halt so. Und dann geht halt dieser Dings. Aber, muss ich dir auch beipflichten, ist natürlich in gewissen Grad relativ oberflächlich. Man muss natürlich auch immer überlegen, natürlich im geschäftlichen Kontext wollen manche das auch gar nicht, ne? Wenn man dann wirklich
nix.
In die Tiefe geht es eigentlich.
Übertreiber. Das ist einfach so, wenn es dir mal bewusst geworden ist und dann siehst du es überall. Während Covid war es so dieses: Bleiben Sie gesund.
Hab ich
nicht. Ein bisschen zu inflationär. Und jetzt gerade ist es halt so dieses: Ich hoffe, Ihnen geht es gut.
Ja, okay. Ich benutze das seitdem ich E-Mails im geschäftlichen Kontext schreibe. Also.
Ja.
Aber ist klar.
Ein Beispiel.
Ist auch was. Nee. Ja, es ist halt diese Oberflächlichkeit, die haben wir halt schon oft in verschiedenen Bereichen. Mhm. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir das auch.
Ja. Was denkst du, wie wird sich unsere Gesellschaft, also was die Persönlichkeitsentwicklung und die Achse oder Bewusstsein bestimmter Themen angeht, wie zum Beispiel Glaubenssätze oder Glaubensmuster bei Traumaarbeit, was denkst du, wie wird sich unsere Gesellschaft in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch weiterentwickeln? Wird sich da überhaupt irgendwas tun? Oder was denkst du und was würdest du dir wünschen? Was passiert?
Also im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung in den nächsten 5 Jahren? Ich glaube und ich hoffe irgendwie, dass das ist eine wie soll ich sagen? Also ich glaube, es werden sich in den nächsten Jahren halt schon Qualitätsunterschiede einfach rausstellen. Also ich glaube, es wird schwieriger werden für Leute, die sich einfach nur Coaches nennen, irgendwie am Markt zu bleiben, glaube ich. Ich glaube auch tatsächlich, dass KI gar nicht so zu unterschätzen ist in dem Kontext. Also so, ich glaube, dass es so selbstoptimierende Apps geben wird wahrscheinlich. Das gibt es ja schon zum Teil, aber ich meine, du kannst ja, keine Ahnung, über ChatGPT schon ein Coaching-Programm ausdrücken, rein theoretisch, ne? Also wenn du die richtigen Fragen stellst. Aber gleichzeitig glaube ich, dass halt das, also wirklich eine professionelle Unterstützung, ne, also auch in den Bereichen, wo du tätig bist, immer wichtiger wird. Weil ich glaube halt tatsächlich, dass auch Covid natürlich seinen Teil dazu beigetragen hat, dass mentale Herausforderungen einfach immer stärker herauskommen bei den Menschen. Also und natürlich, dass wir einen riesen Gap haben bei Psychologen. Also es gibt halt einfach nicht so viele Psychologen, wie es Nachfrage gibt. Und deswegen gibt es halt einfach Heilpraktiker für Psychotherapie, Coaches, gute Coaches. Den Markt wird es geben und den wird, also ich glaube nicht, dass man wirklich von der KI richtig, wie soll ich sagen, ersetzt werden kann in dem Kontext. Noch nicht. Aber ich glaube, so die ersten Schritte kann man durchaus mit solchen Dingen tatsächlich machen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese wirkliche Qualität halt später den Unterschied macht. Also es ist ein Unterschied, ob du, keine Ahnung, M-Trace kannst oder verschiedene wirkliche Interventionen, die irgendwie wissenschaftlich vielleicht sogar auch belegt sind und jemanden nachweislich, sage ich jetzt mal, den Stress aus dem System nehmen kannst, im Vergleich zu jemandem, der dann sagt, ach, Coaching ist, ich rede ein bisschen mit dir. Mhm. Also die Leute und werden wahrscheinlich den Markt irgendwann verlassen, weil sie halt auch merken, okay, ich meine, der Markt ist generell sowieso schon hart umkämpft, muss man ja auch sagen. Und ich glaube, es wird sich halt einfach zuspitzen. Und ich glaube, die Leute, die wirklich gut sind und ein entsprechendes Marketing führen, sie werden hochkommen. Und die Leute, die halt einfach, ich soll sagen, manchmal Show-Coaches sind, weißt du, so sage ich jetzt einfach mal, oder dicke Hose-Coaches, die einfach sehr hohe Gelder verlangen für kaum Leistung, die werden halt vom Markt verschwinden, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren. So, Gefühl, keine Ahnung. Und ich glaube, es geht auch immer mehr zu dem holistischen Ansatz. Also es ist nicht mehr nur dieses, okay, ich gehe jetzt zu einem Coach, um die Glaubenssätze zu bearbeiten, zum anderen irgendwie um Ernährung und zum anderen für, keine Ahnung, Breathwork jetzt, ne? So finde ich jetzt mal so die Dinger, wie ich es zum Beispiel mache. Ich glaube, dass es immer mehr wird, dass die Leute sich versuchen halt irgendwie zwar zu spezialisieren, in einem Bereich spezialisieren, aber auch irgendwie entweder in Kooperation gehen, ne? Zum Beispiel, wenn wir beide jetzt zum Beispiel einen Unternehmer haben und ich schicke ihn dann zu dir mit Blutbildern und keine Ahnung, weißt du? Ja. Dass man solche Kooperationsgedanken, also das sind Sachen, glaube ich, die werden, glaube ich, nicht viele machen, aber ich glaube, sowas wäre einfach ideal. Weil man dann halt ein bisschen rausgeht aus diesen, ey, wir müssen alle gegeneinander kämpfen, ne? Weil manchmal hat man so das Gefühl, dass die Leute denken, ey, sind nicht genug Coaches da für uns. Und das wäre tatsächlich was ich mir eher wünschen würde, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren. Dass man einfach anfängt, miteinander zu arbeiten, anstatt einfach immer sich gegenseitig irgendwie versucht, von Karten zu pinkeln. Ja. Um halt eigentlich am Ende wirklich den Nutzen für den oder den Mehrwert für den Kunden halt einfach zu haben und nicht nur irgendwie so dieses, oh, ich habe jetzt meinen Kunden, den behalte ich jetzt für mich. So, also den da einfach frei zu sein, weil das ist ja auch das, was du denen eigentlich mitgeben sollst. Also meine Absicht ist halt nicht, jemanden irgendwie ewig zu binden, so weißt du, wie bei Herr der Ringe, sondern halt einfach, dass er rausgeht und sagt, ey, das Coaching war richtig geil und wenn Manuel mir jetzt geholfen hat, irgendwie Glaubenssätze zu beseitigen, ey, cool, und er hat mich dann jetzt meinetwegen an Martin weitergeleitet, um meine Ernährung noch geiler zu machen, ey, wie geil ist das denn? Der Kooperationsgedanke, also das wäre echt tatsächlich mein Wunsch, dass das einfach viel, viel mehr genutzt wird, dann als so versuchen, immer so sein Revier zu markieren und so Blödsinn.
Ja, ein schöner Ansatz. Das ist ja auch, also integrative Medizin, Komplementärmedizin, das sagt ja immer, dass mehrere Arbeitsbereiche zusammenarbeiten. Das kann man ja noch ausbreiten, generell für ein gesundes, schönes, glückliches Leben. Dass es immer mehrere Spezialisten braucht, die da vielleicht zusammenarbeiten. Und ich sage immer, es ist genug für alle da. Und es gibt Tage, da mache ich mir schon echt Gedanken wegen KI. So nach dem Motto, okay, wir werden alle überflüssig, aber von der anderen Seite, der Mensch wird immer Verbindung zu anderen Menschen suchen. Und auch die Beratung durch einen echten Menschen vielleicht in Anspruch nehmen wollen. Aber es wird sicher auch viele Menschen geben, die vielleicht ein Problem haben und es einfach bei ChatGPT eingeben, also nicht mehr googeln, sondern nur noch da eingeben und dann sagen, okay, passt. Aber es wird immer einen Platz geben für echte menschliche Verbindung. Und das ist doch etwas, was mich sehr optimistisch macht. Und dann auch der Wunsch, auch Qualität zu setzen. Ja, ist das Schöne.
Ja, ich glaube, wir sollten keine Angst einfach haben, ne? Weil ich glaube tatsächlich, KI ermöglicht es vielleicht auch Leuten, Coaching zu bekommen, die bisher einfach keine Möglichkeit dazu haben. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, so ein ChatGPT, keine Ahnung, ich zahle 20 Euro für ChatGPT im Monat und du lässt dir dann Coachingplan, Ernährungsplan, was soll ich, Trainingsplan einfach mal erstellen. Unabhängig jetzt von der Qualität, und die sind gar nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, ne? Oder so schlecht, aber für jemanden, weißt du, der, keine Ahnung, der vielleicht nur 1.000 Euro netto verdient, kann das einfach eine Möglichkeit sein, auch sein Leben irgendwie auf die Kette zu kriegen. Also, was heißt auf die Kette zu kriegen, aber auch bestimmte Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann gibt es halt andere, die sagen, okay, die wollen jemanden wirklich 1:1 haben, der wirklich individuell auf sie eingeht. Und dann kommen die ins Spiel halt, ne? Und das ist halt, deswegen denke ich, man muss da eigentlich auch keine Angst haben vor der Karriere. Und ich glaube, das Dümmste, was du als Coach machen kannst, ist halt dieses, die Tools nicht zu nutzen.
Ja.
Das ist, glaube ich, echt ein
Sinnvoll. Ja.
Also das wäre einfach das Ding. Also du kannst ja selbst auch, du kannst ja auch mit ChatGPT irgendwie Coaching-Pläne aufbauen und dann verleihst du denen halt dein Touch, sage ich jetzt mal, ne? Das, was du noch mitmachen würdest. Und als Sparringspartner, ganz ehrlich, ist so ein ChatGPT, also ich habe ja, sei es, wenn ich ein bisschen so einen Sparringspartner brauche für Ideen, Brainstorming oder manchmal auch irgendwie für Bücher oder was weiß ich was. Also ich war überrascht, was da manchmal rausgekommen ist. So.
Man kann es auch immer besser individualisieren und personalisieren. Also am Anfang habe ich halt gedacht, okay, ist das dann alles gleich, was rauskommt, aber du kannst die Prompts optimieren. Ich kann aber auch sagen, hier sind meine bisherigen Bücher. So schreibe ich, so denke ich. Bring mir mal bitte Lösung für Problem XYZ. Also das ist schon brutal. Und auch, ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass durch die KI auch mehr Leute, die gar nicht das Geld hätten, sich Möglichkeiten ergeben. Beispiel, so einer der Menschen, den ich wirklich folge im Gesundheitsbereich, Ben Greenfield aus USA, der hat jetzt einen Chatbot auf seiner Website. Den Chatbot hat er mit 10 Jahren Podcast und ein paar tausend Blogbeiträgen und 30 Büchern gefüttert. Und du kannst dann mit diesem Chatbot chatten und es wäre wirklich so, als würdest du dich von dem coachen lassen. Und der kostet halt nichts. Ne? Und das ist halt krass, der würde normalerweise eine Stunde kann $2,000 nehmen. Und jeder kann jetzt einfach sich quasi von dem coachen lassen, halt von KI-Ben. Aber es ist krass, was sich, also wie du sagst, so jetzt gerade kann jeder bei Wikipedia alles nachlesen oder googeln, aber die Zukunft ist halt eigentlich sowas. Und das ist schon cool.
Na, mega. Also ich finde das, also ich meine, wahrscheinlich kommt es auch durch meine IT-Affinität. Also ich finde sowas irgendwie echt cool. Ich meine, andererseits muss ich auch immer wieder an Terminator denken.
Bisschen.
Ne, dass man da natürlich auch im gewissen Sinne vorsichtig ist, aber am Ende des Tages wird sich die Zeit zeigen und ich glaube, solange wir es nutzen und die nicht uns nutzen, ist alles okay.
Ja, ist gut. Ich bin jetzt eigentlich schon ziemlich durch mit meinen Fragen. Ich würde dir gerne noch ein paar schnelle Fragen stellen, wenn das okay ist.
Klar.
Eine, die mich persönlich gerade noch interessiert, machst du immer noch Keto und Carnivore?
Ja, aber der letzte Monat war ein bisschen von Ausnahmen gespickt mit Weihnachtsfeiern und Pizzen und keine Ahnung.
Ja.
Aber zum Beispiel heute habe ich mich ausschließlich wieder Keto ernährt, tatsächlich, also ne, mit Eiern, Hack. Okay, ich habe noch einen Eiweißshake gehabt, aber trotzdem.
Aber generell ist Keto-Carnivore immer noch so dein Go-To eigentlich schon. Da können Sie beide.
Ja, ich mache es tatsächlich aber nicht mehr so hart. Ne? Ich habe es eine Weile wirklich hardcore gemacht. Aber was ich jetzt merke, dass ich so ein bisschen moderater werde im Sinne von, dass ich halt dann auch mal ein bisschen Bock habe, irgendwie mir, keine Ahnung, ich bin jetzt auf dem Weihnachtsmarkt und sehe dann gebrannte Mandeln und denke so. Also ich check halt für mich ab, so wenn ich jetzt einfach mal so diesen, habe ich jetzt einfach nur Janka drauf oder denkst du, okay, da habe ich jetzt einfach mal Bock drauf. So, wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, ich habe jetzt aber Bock drauf, weil ich meine, keine Ahnung, mein Gewicht und sowas, es mir eigentlich generell gut geht, dann mache ich das auch, weil ich glaube, wenn wir zu hart sind und diese Ausnahmen immer sehr strikt sind zueinander, das sagt vielleicht auch ein bisschen was aus, wenn man sich nichts gönnt. So, aber sagen wir mal so 80, 20, 90, 10 Keto, Carnivore ist immer schon, glaube ich, eine ganz gute Richtlinie.
Ja, voll. Alles gut. Kommen jetzt nochmal ein Kursier. In deinen Reiserucksack passen nur 2 Sachen. Welche nimmst du mit?
Nur 2 Sachen?
Ja.
Ich glaube, ich würde eine Rope mitnehmen. Also diesen für Rope Flow, so ein Seil zum Trainieren. Aber es müssen Sachen sein, ne? Ein Seil und 2 Sachen. Steak. Oder so ein Multifunktionstool, nicht mehr.
Sachen kaufen. Eine Schuhe. Okay. Hast du ein Vorbild oder jemanden, den du als Vorbild bezeichnen würdest?
Ja, also sind tatsächlich so, aber so Filmvorbilder tatsächlich. Also ich war immer ganz stark von Rocky tatsächlich beeinflusst. Der sozusagen ja als Underdog gekommen ist und dann echt sein Leben gemeistert hatte. Und natürlich auch Bruce Lee, der natürlich irgendwie neben Kampfkunst und Schauspielerei natürlich auch so versucht hat, die Lebensweisheit der Kampfkunst herauszufinden.
Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
Superkraft.
Hm.
Ja, das sind so Fragen. Ja, ich glaube, ich würde Geschwindigkeit nehmen. Einfach mega schnell sein.
Einfach was cool, ja. Das passt. Welchen Rat würdest du gerne deinem 18-jährigen Ich geben?
Ich glaube, ich würde ihm keinen Rat geben. Ich würde sagen, alles kommt genau so, wie es kommen muss.
Das ist schön. Komm, und letzte Frage. Welches Buch verschenkst du am liebsten? Ist denn auch eure sein, also?
Ja, muss nicht eins sein. Also so für werdende Mütter oder so, wenn Kinder gerade gekommen sind, ist tatsächlich Die Raupe Ninmasat. Und sonst oft Der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Die Beine.
Ja, doch eine schöne Lebensphilosophie einfach zu sein, da steckt noch.
Ja, und ist mega. Also hat mich stark beeinflusst, da bin ich auch froh.
Gibt es irgendeine Frage, die ich dir noch stellen sollte anschließend? Oder irgendein Thema, das du gerne kurz anreißen würdest? Und du sagst so, passt.
Naja, vielleicht dieses da so, was würde sich sozusagen in der Welt verändern? Ne? Also es gibt ja immer so dieses so, wenn du alle Wünsche frei hättest, ne, dass alle dann so, sage ich jetzt mal, lieb sind und die ganze Welt ist wunderschön. Da würde ich mal was zu sagen, weil das, ich glaube, das ist Schwachsinn. Ich glaube, es wird es einfach nie geben. Und ich glaube, es ist auch genau richtig so, weil wir alle immer genau in unterschiedlichen Prozessen sind. Und deswegen haben wir dann halt Menschen, die irgendwie Blödsinn machen, ne, oder den wir als Blödsinn bewerten, zur gleichen Zeit. Ja, das ist einfach Tag und Nacht. Und wenn wir jetzt einfach nur gute Menschen hätten, in Anführungsstrichen, die wir als gut haben, hätten wir gar nicht mehr die Dualität. Würden wir uns gar nicht mehr sozusagen auf beiden Seiten bewegen. Und das macht einfach keinen Sinn in meiner Welt. Also man muss halt immer wieder, ja, also du kannst halt nur Trauer erfahren, wenn du auch mal Liebe erfahren hast. Und genau umgekehrt. Und genauso ist es halt, diese ganzen bösen Menschen in Anführungsstrichen, ja, wenn es Kriege gibt und solche Sachen. Das sind ja Dinge, die uns ja einfach nur zeigen, unser Leben, unser Jetzt irgendwie zu schätzen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass diese Dinge auch da sind. Weil wenn wir jetzt nur Sonne hätten, den ganzen Tag, wüssten wir sie ja gar nicht zu schätzen. Aber in dem Moment, wo du weißt, dass es irgendwie regnet oder stürmt und wirklich kalt ist draußen, du weißt, okay, wie cool eigentlich die Sonne ist. Und deswegen glaube ich halt, dass dieses nur Gutes auf der Welt oder Schwachsinn ist eigentlich eine falsche Betrachtung. Mhm. Es ist wichtig, dass wir beides zur gleichen Zeit einfach haben. Die haben ja böse Dinge oder Anführungsstrichen, schlechte Dinge und gute Dinge immer zur gleichen Zeit. Und das ist genauso wie unser Fokus halt am Ende. Ja. Das ist dieses, genau wie dieses positive Denken. Ja, wenn Leute sagen, ja, du musst nur positiv durchs Leben laufen, dann kommen dir nur positive Dinge irgendwie entgegen. Halte ich auch für Bullshit. Weil ich glaube halt, positiv zu denken bedeutet, dass trotz dieser Dinge, die dann halt mal passieren, immer, dass man sich immer trotzdem den Fokus aufs Positive bewahrt. Ja, dass, wenn das Finanzamt vor der Tür steht oder deine Frau dich verlässt oder keine Ahnung, dass du trotzdem guckst, ey, was ist trotzdem irgendwie positiv an der Situation? Ja, und da kann ich dir drei Fragen einfach immer mitgeben, die oder den Zuhörern. Immer wenn du eine Herausforderung hast, einfach die erste Frage ist sozusagen, was ist die Lektion aus der Situation? Was ist die Möglichkeit zu wachsen? Und was ist das Geschenk? Das war's. Aber damit kannst du halt echt viel machen. Ja, wenn du dir, keine Ahnung, irgendwas ist schlimm passiert, du hast vielleicht jemanden verloren oder keine Ahnung, dann kannst du halt überlegen, okay, was ist die Lektion daraus? Aber wie kannst du aus dieser Situation wachsen? Vielleicht lernst du loslassen, keine Ahnung, verschiedene Sachen oder kann bestimmte Sachen aber mehr wertschätzen. Und was ist das Geschenk? Und du weißt auf einmal Zeit zu schätzen, keine Ahnung.
Das ist super schön. Vor allem, weil es wird nicht perfekt laufen. Wir können hier alles um uns herum so beeinflussen, dass uns nichts Schlimmes mehr passiert oder keine Probleme mehr passieren, aber halt unser Umgang daraus machen. In ganz oft sind es ja eigentlich Geschenke. Wie du sagst, Wachstumspotenzial, Wachstumsfelder.
Ja, und
total schön.
Ich habe mir früher immer die gesagt, du weißt manchmal nicht, also immer wenn irgendwas passiert ist, dachte ich immer so, okay, als du gestern Morgen aufgewacht bist, hättest du jetzt nicht gedacht, dass der Tag so endet. Im Guten wie im Schlechten. In Anführungsstrichen. Ja. Ne? Das ist ganz einfach. Also gut und schlecht ist halt auch nur so eine Sache, das ist eine Bewertung. Und vor allen Dingen, wenn du dir jetzt mal aufschreibst, alle guten Dinge, die passiert sind oder alle schlechten Dinge und dann rausschreibst, was daraus resultiert ist, dann wirst du sehen, dass sie sich nivelliert. Dass genau aus den guten Dingen auch mal schlechte entstanden sind, genauso wie aus den schlechten gute. Deswegen ist es egal.
Ja. Macht dann auch mehr Akzeptanz und weniger Konflikte, das ist auch schön. Man geht entspannter durchs Leben. Viel mehr. Reich Vogt, schönes Schlusswort. Dankeschön, lieber Manuel.
Sehr gerne, Martin.
Also insgesamt danke für deine Zeit, auch für die vielen schönen Impulse und auch für das Schlusswort. Und wenn jetzt die Zuschauer mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, finden sie dich.
Ich bin gerade wieder am Aufbauen, aber manuelchandramohan.com. Sonst eigentlich auch auf, tatsächlich, ich glaube zurzeit ist tatsächlich fast Instagram noch besser, auch wenn ich da nicht viel poste, aber darüber kann man mich immer kontaktieren oder LinkedIn. Ich kann gerne die Social Media Kanäle die einfach nochmal weiterleiten, dann kannst du dir mit posten.
Verlinke mal alles. Das passt. Super. Vielen lieben Dank, lieber Manuel, und dir noch eine schöne Zeit. Mach's gut.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.